Ja, ich bin der Axel, seit einigen Jahrzehnten als Psychologe und Psychotherapeut tätig. Und im Laufe dieser langen Zeit habe ich ein Modell entwickelt, wie man eigenes Verhalten und auch schwieriges Verhalten und bescheuertes Verhalten von anderen und von sich selber gut erklären kann. Ich bin auch Musiker und Kabarettist und habe deswegen vor, das Ganze auch ein bisschen heiter aufzubereiten und nicht diese fürchterliche Schwere, als wäre der Griff in seine eigene Psyche eigentlich immer ein Griff in die Mülltonne. Und das ist es natürlich nicht, weil im Grunde haben wir alle die gleichen Blödheiten. Also wir kriegen nicht richtig mit, was los ist. Wir reagieren aufgrund von irgendwelcher Programme, die wir mit 2, 3 Jahren von unseren Eltern bekommen haben. Und bis in zu unserem Lebensende laden sich irgendwelche Programme aus unserem Unbewussten hoch und verändern unser Verhalten. Und wir kriegen es selber nicht mit. Also ich kann hier die klugen Sprüche kloppen, aber unterliege den gleichen Geschichten. Und deswegen wäre mir lieb, dass wir die ganzen Sachen nicht so als fies und traurig machen, sondern von Bescheuerten zu Bescheuerten. Also wir sitzen alle im gleichen Boot. Die einen kriegen es besser in den Griff, die anderen schlechter. Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Startbedingungen hatten. Und ich habe in meinem Leben mit Menschen gearbeitet, die so schlimme und üble Kindheiten hatten, dass man noch hochachtungsvoll sagen kann, dass du nicht eine schlimmere Macke hast. Da kannst du noch ganz froh sein. Ja, dann sind wir auch gleich bei den Schuldigen. Sind ja hier sofort markiert, die Eltern. Ja, nun haben die Eltern aber auch Eltern gehabt. Waren selber mal klein und waren selber mal 1, 2, 3 Jahre alt und haben von ihren Eltern wieder, wer weiß was, für grauenhafte Erziehungseinflüsse bekommen. Wenn wir Schuldige suchen, dann sind wir natürlich sofort bei Adam und Eva. Und man darf nicht vergessen, also wer selber Kinder hat, der weiß, was los ist. Nämlich darauf hat einen keiner vorbereitet, es sei denn, man kommt aus einer großen Familie, wo man mal mitbekommen hat, was für ein Stress so Säuglinge sind. Aber wenn es jemandem so geht wie mir, dann hat man einen Haufen gute Ideen und tolle Sachen, die man verwirklichen will. Man will natürlich alles besser machen als die Eltern und wird plötzlich von einem Stress überrascht, den man so gar nicht gedacht hat. Erstmal natürlich die Schwangerschaft und die ganzen bedrohlichen medizinischen Dinge, die da passieren können. Dann die Geburt selber. Man kriegt ja immer so Filme, wo die Frau wupp, wupp, wupp und ua, ua schreit und dann hat sie ein glücklich lächelnd ein Kind auf dem Arm und alle sind happy. Das kann auch ganz anders aussehen. Das können auch stundenlange Wehen sein und am Ende kommt da doch ein Kaiserschnitt raus. Das können lebensbedrohliche Situationen sein, in denen man sich genauso hilflos und ängstlich fühlt wie der Vater und der Großvater vor einem selbst, von wegen ein tolles Erlebnis. Ja gut, also wer also ein Kind kriegt, der weiß, was es für ein Stress dann auch ist für die Beziehung. Dann Schlafmangel, Schreikinder und darüber geht die natürlich das Familienglück und die Freude an der Partnerschaft auch ganz schön in den Keller. Und man muss sich da erstmal wieder berappeln und muss sich da erstmal wieder zurechtfinden. Und wenn jetzt die Eltern in diesen ersten Lebensjahren, die das Kleine so auf der Welt ist, einen Stress hatten, dann sind sie mit sich nicht gut umgegangen, mit ihrem Partner nicht umgegangen, gut umgegangen und natürlich auch mit ihrem Kleinen nicht gut umgegangen. Das heißt, auch Eltern, die einem, wer weiß was, für Erziehungsmarken anerzogen haben, können es eigentlich ganz gut gemeint haben, waren damals nur in einer mordsstressigen Situation. Also das mit den Schuldigen, das können wir uns gleich abschreiben. Jetzt wollte ich eigentlich so als Cliffhanger meinen ersten Podcast über toxische Beziehungen machen. Das betrifft sehr viele und na gut, wer war nicht schon mal in einer Beziehung, die ihm nicht gut getan hat, aus der er sich natürlich nicht sofort hat befreien können. Aber das ist wiederum ein Thema mit so viel Leid und so viel Tiefe und Ernsthaftigkeit verbunden. Da widerspreche ich eigentlich meiner Absicht, uns diese ganzen psychologischen Zusammenhänge und Dinge leichter verdaulich zu machen, die Berührungsängste wegzumachen. Und deswegen fange ich mit einem Thema an, was eigentlich jedem Spaß machen könnte oder sollte, nämlich mit Räuschen. Räusche. In Bayern ist Rausch gleich Alkoholrausch, aber das ist natürlich nicht nur Alkoholrausch, sondern es gibt die unterschiedlichsten Räusche. Es gibt stofflich bezogene Räusche, also ich hau mir irgendein Zeug rein Und das reagiert dann hoffentlich auch richtig, so wie ich es haben will. Und es gibt nicht stoffliche Räusche. Ich will mich jetzt erstmal auf die stofflichen Räusche beziehen. Macht euch klar, dass wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben, uns zu berauschen. Es gibt gar nicht so viele, nämlich wir können es aufregen. Da gibt es diese entsprechenden Substanzen. Da gibt es dann natürlich Koffein, das ist ja das Gebräuchlichste. Dann gibt es Kokain und dann gibt es natürlich die ganzen Aufputscher, Kaptagon oder war früher auch immer im Krieg bei Soldaten gern verteilt. Und wie sie alle heißen, die chemischen Dinger. Und natürlich, wenn wir jetzt von nicht stofflich bezogenen Angsträuschen reden oder Adrenalinräuschen, da sind es die Angstüberwindungsräusche, sprich Menschen, die gefährliche Dinge tun und darüber in Adrenalinproduktion kommen und da eben ihren Aufregerrausch haben. Gut, das ist die eine Sorte. Die andere Sorte sind die Abregerräusche. Ich habe eh ein stressiges Leben, also haue ich mir am Abend irgendwas rein, dass ich wieder runterkomme. Abregerräusche sind natürlich die gesamte Opiatrichtung, ist ja ein Schlafmittel und Schmerzmittel, ein sehr gutes Schmerzmittel. Heroin, Morphium, Opium ist da die Gruppe. Dann gibt es natürlich die ganzen Downers, also sprich Tabletten, die man nehmen kann, um sich zu beruhigen, runterzukommen. Ja, und wenn man das mal nicht stofflich machen will, dann ist natürlich Meditation, ja auch Yoga und so die üblichen Trance- und Versenkungstechniken, die man so machen kann. Ja, ich reg mich auf, ich reg mich ab. Wenn ich das mit Substanzen mache, ist natürlich in beiden Fällen ein ganz hohes Suchtrisiko da. Und das liegt daran, dass die Wirkung der Substanzen sofort eintritt. Das ist schlecht, weil wir sind ja alle auch irgendwie noch Kinder in uns drin. Und ein Kind, was ein süßes Naschwerk kriegt, will sofort noch eins haben. Und diese kindlichen Mechanismen haben wir alle noch in uns drin. Wenn also ich einen anstrengenden Tag hatte und ich komme mit irgendeinem Zeug runter, dann will ich das am nächsten Tag auch nochmal haben. Oder wenn ich schlapp und ja und ängstlich und bin und das Leben mir irgendwie nicht gelingt und dann muss ich noch auf eine Party gehen, muss noch das andere Geschlecht für mich irgendwie interessieren und so. Und ich merke, wenn ich diese oder jene Pille nehme oder das Zeug mir schnupfe, dann hey, ist mir alles egal, dann gehe ich da rein und kann den Partylöwen machen, will ich das am nächsten Tag auch haben. Also das heißt, alle Substanzen, die eine schnelle Wirkung haben, eine sofortige Wirkung, haben auch ein entsprechendes hohes Suchtrisiko. Deswegen werden zum Beispiel Antidepressiva so dosiert, dass sie erst innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen wirken, damit eben nicht dieser Suchtmechanismus einträgt. Ich fühle mich schlecht, hau mir die Pille rein und schon bin ich wieder happy. Das ist nicht gut für uns, das können wir nicht gut haben, sowas. Das macht uns suchtgefährdet. Also, wir haben diese beiden Möglichkeiten, aufregen und abregen. Dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit, wird auch immer wieder gern genommen. Wir können unsere Wahrnehmung durcheinander bringen. Das ist die gesamte Halluzinogengruppe. Ich esse eine Pille, ich esse einen Pilz, ich esse irgendwas anderes, was mich leicht vergiftet. Also der Trick ist, dass in meinem Hirn Halluzinationen entstehen, wenn mein Hirnstoffwechsel nicht in Ordnung ist. Also bei wenn Leute verdursten oder verhungern oder erfrieren, haben sie in der Regel auch hohe Feuerhalluzinationen. Und das kann lustig sein, also ich habe irgendwelche netten Halluzinationen. Das kann aber auch genauso gut bedrohlich sein, beängstigend sein. Die klassische Substanz dafür ist natürlich LSD, Lysergsäure, Diethylamid. Und das macht eben diese Halluzinationen insofern, als dass ich etwas höre und sehe plötzlich dazu auch etwas. Oder ich sehe etwas, eine graue Wand und habe plötzlich unglaublich schöne Gefühle dazu. Und das ist das Interessante, wenn man so einen Trip nimmt. Das weniger Gute ist, dass ich schöne Visionen und gefährliche, beängstigende Visionen abwechseln. Also ich habe eine schöne Vision, liege auf der rosa Wolke, höre mir Pink Floyd an und so Und dann kommt plötzlich so eine Teufelsfratze oder eine Teufelskralle reißt nach mir. Und dann muss ich mir sagen, ganz cool, ist alles nur ein Trip, ist alles nur Halluzination und mich da wieder raussteigern. Also der Trick ist das Rein- und das Raussteigern. Es gibt auch Bekloppte, die meinen, sie könnten psychotherapeutische Erfahrungen damit machen. Und dann ist immer wieder einer dabei, der dann dem aufpasst, wenn einer am Ausflippen ist und ihn dann runterredet, beruhigt. Das gelingt aber nicht immer, ist ja klar. Das liegt in der Natur der Sache. Der eine hat schöne Visionen, der hat einen guten Tag gehabt, eine gute Woche, alle haben ihn lieb und kann natürlich locker eine nette Vision haben. Jemand anders ist aber gestresst oder hat irgendwelche finsteren Dinge aus seiner Kindheit, die er mit sich rumschleppt und unter LSD oder vergleichbaren Substanzen kommt das plötzlich hoch. Und dann soll ihm mal einer sagen, reg dich ab. Also das ist nicht einfach. Ich habe lange in einer Drogenberatungsstelle gearbeitet, also nur ein paar Jahre, hat mir auch gereicht. Und danach habe ich in einer längeren Zeit in einer Einrichtung für Suchtgefährdete und beginnende Suchtmittelkonsumenten gearbeitet und natürlich deren gesamtes soziales Umfeld, Papa, Mama, Freunde und so weiter. Und da habe ich immer wieder mal mit Leuten arbeiten müssen, die, wie man so sagt, auf einem Trip hängen geblieben sind. Entweder von Horrorvisionen verfolgt wurden, das waren natürlich ganz arme Leute, die haben in der Regel auch irgendeine Berührungstablette bekommen und dann eine Psychotherapie, weil die immer diese Flashbacks hatten, immer wieder reinrutschten in diese Gefühle. Und wer so aktuell mit jemandem, der unter so einem Einfluss steht, arbeiten will oder muss, das ist eine furchtbar anstrengende Arbeit, das dauert auch Stunden. Diese Stunden sind für den beratenden Menschen schon anstrengend genug, aber derjenige, der in diesen Visionen ist, für den sind 10 Minuten wie, was weiß ich, 2 Stunden. Und der hat natürlich einen ganz anderen Stress. Gut, wenn man mit denen arbeitet, muss man runterreden. Das heißt, man muss sie beruhigen, man muss das Adrenalin rausbringen und also Angst runterreden. Und das geht unter anderem ganz gut damit, wenn man selber jetzt beruhigt ist und einen ruhigen Herzschlag hat, dass man dem Betreffenden sagt, hier leg mal deinen Kopf auf meine Brust und hör mal meinen Pulsschlag und versuch dich mit diesem Pulsschlag zu synchronisieren. Und damit kann man die Leute ganz gut runterbringen. Aber es hat Menschen gegeben, die monatelang so Entfremdungsgefühle hatten. Die haben mir so berichtet beispielsweise, das Leben läuft vor mir ab wie ein Film. Ich habe überhaupt gar keinen Bezug mehr zu dem, was um mich herum passiert. Ich habe keine Gefühle mehr für Menschen, die ich eigentlich liebe und so weiter und so fort. Ist nicht witzig. Man muss den Menschen erzählen, dass sie Situationen, in denen sie die Droge genommen haben, nicht mehr aufsuchen sollen, die Musik nicht mehr hören sollen, sich nicht so in meditative Situationen begeben, eher was Handfestes machen, die Bude aufräumen, was töpfern, richtig mit den Händen drin im Bad. Und so beruhigt sich die Psyche nach und nach. Und das komplizierte Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung und Interpretation der Wahrnehmung wird nach und nach, funktioniert das wieder besser. Ja, das Problem ist jetzt bei diesen Drogen erstens, das sind ja klassische Naturdrogen, also Giftpilze und das ganze Zeug, Magic Mushroom, und schon seit Jahrtausenden, seit Jahrzehntausenden im Zweifel, haben die Menschen gemerkt, wenn sie irgendein Giftzeug nehmen und nehmen nicht so viel, dass sie dran sterben, dann können sie Halluzinationen haben. Oft hat das der Medizinmann gemacht und dann vor sich hingebrabbelt die Weisheiten der Zukunft oder was weiß ich, was er alles gebrabbelt hat. Das Problem bei den Drogen, die ich esse, ist, jeder muss wissen, wenn ich etwas esse, ob das Haschischkekse sind, ob das Magic Mushroom sind, ob das irgendwas anderes ist, der Körper braucht lange Zeit, mindestens eine halbe Stunde, kann auch mal eine Stunde dauern, bis die Drogenwirkung da ist, die er wünschte. Abgesehen davon, dass man meist auch Magenkrämpfe hat und erbrechen muss in der Regel, ist also nicht so witzig, aber diese Zeit muss man der Droge lassen, weil die muss ja durch den Magen, die muss ja abgebaut werden, muss ja umgesetzt werden. Und es hat immer wieder Idioten gegeben, die gesagt haben, jo, ist eine Viertelstunde, ich merke nichts, hau ich mir noch so ein Ding rein. Oder die doppelte Portion Magic Mushroom bestellt haben und wo dann nach einer Stunde plötzlich die volle Wirkung drin war. Und wenn man zu viel nimmt, kann man natürlich die Vision nicht mehr so gut steuern. Ja, und dann hat es natürlich noch sowas gegeben wie Angel Dust und wie das ganze Dreckszeug heißt, wo man dieses LSD-ähnliche Substanz mit einem Adrenalin vermischt hat, damit die Visionen realistischer werden. Da konnte man natürlich dann auch die Horrortrips nicht mehr gut steuern und dann sind da die Leute aus dem Fenster gesprungen, hat es ja wirklich gegeben. Also jetzt so viel zu den Halluzinogenen. Ihr merkt, dass ich da einen heiden Respekt davor habe. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der man das ganze Zeug unheimlich verharmlost und ja, irgendwie auch toll gefunden, musste man toll finden. Wer damals gesagt hat, ich finde Haschisch widerlich und LSD ist was für Verrückte, der wurde schon schräg angeschaut. Ich habe aber hinterher in meiner therapeutischen Arbeit ziemlich viel mit Opfern dieser Substanzen zu tun gehabt. Und die Halluzinationen und Halluzinogene sind deswegen wieder so ein hartes Thema, weil ja jetzt Haschisch so wahnsinnig harmlos ist und liberalisiert wird. Es wird ja sogar freigegeben für bestimmte Gruppen und oder soll. Und man muss aber wissen, dass die guten Holländer und die anderen Züchter von Substanzen mittlerweile einen Haschisch gezüchtet haben, das einen wahnsinnig hohen THC-Wert hat. THC, Tetrahydrocannabinol, ist die Rauschsubstanz im Haschisch. Und die ist mittlerweile so hoch dosiert, dass auch das Haschisch Halluzinationen auslösen kann. Und es kommt auch da zu sogenannten Haschisch-Psychosen. Nichts anderes als ein Hängenbleiben auf einem Horrortrip. Und die Zahl der Betroffenen nimmt tatsächlich zu. Also deswegen ist das so ein Thema. Ja, aufregen, abregen, durcheinanderbringen. Jetzt habe ich aber gesagt, wir haben noch eine Möglichkeit. Und die ist wirklich geil, die ist wirklich toll. Also ich gucke, dass ich in meinem Leben möglichst viel davon habe, von diesen Rauschzuständen. Allerdings sind die auch nicht ganz ohne Gefahr. Und zwar ist es der sogenannte Flow. Flow ist ja ein Wort, was die Hip-Hopper für sich jetzt entdeckt haben. Aber den Begriff gibt es schon seit 15, 20 Jahren. Geprägt wurde der von einem amerikanischen Psychologen. Der hat Menschen, die gefährliche, intensive Tätigkeiten gemacht haben, Autorennfahrer und Downhillfahrer und so eine Leute, ich würde heute sagen, dass die einen Angstüberwindungsrausch gesucht haben. Ja, und die haben aber erstaunlicherweise, die Situation, in die sie geraten, bevor sie oder während sie diese Handlung ausführen, die war immer ähnlich. Und das fand er interessant. Egal, wen von diesen Angstjunkies er da irgendwie interviewt hat, die haben alle gesagt, ich muss mich total konzentrieren auf das, was vor mir liegt, sonst gelingt es mir nicht. Dadurch, dass ich mich konzentriere auf das, was vor mir liegt, vergesse ich die Welt um mich herum, ich kann die Gedanken abschirmen und komme in einen Schwebezustand, in dem auch das Zeiterleben völlig verändert ist. Also wer mit so einem Hochgeschwindigkeits-Autorennwagen da losdüst, für den sind Minuten, also wie halbe Stunden, Stunden. Und wenn in so einer Affengeschwindigkeit da 10 Minuten da durch den Parcours düst, dann kommt ihm das sehr viel länger vor. Und diesen Zustand, wie gesagt, hat er erforscht und Flow genannt. Dann hat er zu seiner freudigen Überraschung festgestellt, dass dieser Zustand nicht nur bei beängstigenden Dingen auftritt, sondern auch bei langweiligen, gleichförmigen Tätigkeiten. Und jetzt wird spannend. Der Flow kann also auch beim Wohnungsputzen entstehen. Ihr wisst ja, es gibt ja die sogenannten Putzteufel. Gut, das kann auch zwanghaft sein, aber nehmen wir die an, die Spaß dabei haben und vor sich hin pfeifen, während sie ihre Bude aufräumen und die Böden wischen. Und die kommen genauso in einen Handlungsrausch. Sie vergessen Raum und Zeit und sind nur noch auf das konzentriert, was vor ihnen liegt und was sie tun. Und das Zeiterleben verändert sich. Und das ist ein Flow. Ist doch toll, dass man den beim Aufräumen haben kann. Also ich habe ihn leider nicht beim Aufräumen. Da muss ich noch dran arbeiten. Und jetzt wird es für die Schüler und Studenten natürlich hochinteressant. Den kann man auch beim Vokabellernen kriegen. Den kann man beim Formellernen kriegen. Wie ja überhaupt Physik und Mathematik sind ja die kompletten Rauschfächer. Die werden nur mit so viel Angst und Druck einem vermittelt oder mir jedenfalls vermittelt worden, dass sich die Rauschpotenziale am Mathematikunterricht also erst hinterher in der letzten Abitursklasse entdecken konnte, aber dann war es schon zu spät, da war für mich Mathematik schon abgehakt. Und so müssten eigentlich Mathe, Physik und auch Chemielehrer die geilsten Typen sein, die also die größten Räusche bei ihren Zuhörern hinkriegen. Sind es aber meistens nicht. Ja, so, also Handlungsräusche. Wie kann man denn beim Auswendiglernen oder beim Vokabellernen oder beim Formellernen einen Rausch empfinden? Das geht nach dem gleichen Modell. Wenn ich da sitze und denke, oh, ich habe keine Lust, und dann fange ich an was anderes zu denken. Ich kann mir ja die Vokabeln runterbeten, aber wenn ich an was anderes denke oder renn schnell los und esse mir irgendwie was zur Belohnung oder lass irgendeine Musik dazu laufen, damit es nicht gar so fürchterlich wird, dann kann ich lernen wie der Teufel, aber ich behalte nichts. Man weiß in der Lernforschung, wenn ich lerne und habe ein gutes Gefühl dabei, bei dem, was ich lerne, behalte ich es auch. Ganz simpel, total simpel. Und wenn ich in einen Flow reinkomme und nichts anderes tun will, als diese blöden scheiß Vokabeln lernen oder als diese mathematischen Zusammenhänge begreifen, wenn ich nichts anderes will und ich tue es, dann komme ich plötzlich in diesen Flow, und hast du nicht gesehen, behalte ich auch viel dabei. Ich persönlich meine, man müsste den Kindern in der Grundschule in den ersten 1-2 Jahren nichts anderes beibringen als Freude am Lernen. Und da denkt man ja natürlich sofort an die gute Montessori, die ja gesagt hat, Kinder wollen lernen und das kindliche Spiel, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber das sage ich jetzt, ist ja nichts anderes als ein Flow. Die Kinder kommen in einen fließenden Zustand, in dem sie Raum und Zeit vergessen und wo sie auch nicht mitkriegen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Deswegen muss man ja auch hingehen, wenn sie immer weiter spielen wollen und muss sie da mehr oder weniger freundlich auch aus dem Spiel entfernen. Der Flow, der Handlungsrausch ist das Ding, was man immer machen kann, wenn man eine Aufgabe macht. Und das ist auch der Grund, weswegen viele Menschen die Arbeit, die sie tun, so lieben, weil sie während der Arbeit in einen Flow kommen. Und um Gottes Willen schaut, dass ihr eine Arbeit bekommt, die euch so viel Spaß macht, dass ihr den Flow habt. Sonst ist es nämlich langweilig, sonst ist es öde. Flow. Ja, der Flow entsteht natürlich auch beim Computerspielen beispielsweise. Und da haben wir auch gleichzeitig die Gefahr, die der Flow hat. Nichts ist ohne Gefahr. Wenn ich jetzt, sag mal, als Jugendlicher mit meinen ganzen scheiß jugendlichen Problemen, mit dem Pickel im Gesicht, mit den Selbstunwertgefühlen, mit den Hormonen, die rauf und runter gehen, mir meine Stimmung manipulieren, dann auch aufs andere Geschlecht zugehen mit all meinen Problemen und Komplexen, die man ja fast normal in dem Alter hat, das ist ganz schön anstrengend. Und jetzt auch noch die Leistung, dann zieht auch noch die Schule an, zweite Fremdsprache kommt dazu. Wenn die Eltern keinen Bock auf mich haben, dann schnauzen sie mich nur an und sagen, du mach gefälligst deine Hausaufgaben. Dann schnauze ich zurück, weil ich habe auch keinen Bock auf meine Eltern. Das ist ja in dem Alter auch ganz normal. Und so habe ich eigentlich einen Scheißalltag. So, und jetzt gehe ich in diesem Alltag los und mache so ein Rollenspiel. Ich habe gerne Rollenspiele gemacht oder mache sie immer noch gern. Und da bin ich irgendwie der Held oder der Riesenorg und hau die bösen Feinde platt. Natürlich immer nur die Bösen. Ich bin ja der Gute. Und wenn ich 3 Feinde platt gehauen habe, kriege ich irgendwie ein Abzeichen oder so. Und wenn ich da was leiste, dann kriege ich fairerweise auch eine Belohnung. Und so funktionieren die Spiele. So funktioniert aber das Leben nicht. Im Leben habe ich halt einen blöden Alltag und in meinem Spiel bin ich der Größte. Und da kann es natürlich dann dazu kommen, dass ich die ungeliebte Realität nicht mehr will. Dass ich gucke, dass ich so viel berauschende Spielsituationen habe wie möglich. Das führt dann natürlich nicht dazu, dass mein Alltag besser gelingt. Ganz im Gegenteil. Der gelingt dann weniger, also muss ich noch mehr spielen. Also gelingt der Alltag noch weniger und zack, habe ich eine Spielsucht. Also, selbst der tolle Flow hat seine Suchtpotenziale. Ja, jetzt, wenn ich das in Schulklassen so diesen Vortrag gehalten habe, dann kam mir mal einer und hat gesagt, ja, Sexualität ist auch ein Rausch. Und dann kicherten sie alle. Und ja, natürlich, es gibt den Sexualrausch. Aber auch der ist eigentlich richtig toll, wenn ich einen Flow dabei haben kann. Und der Flow entsteht hier wiederum nicht, indem ich mich auf meine Genitalien konzentriere und gucke, dass ich möglichst schnell den Wupp, Wupp, Wupp habe, sondern dass ich mich auf mein Gegenüber konzentriere. Und dann geht's richtig los. Ich tue etwas und merke, dass das mein Gegenüber gefällt, also geil macht oder so. Mein Gegenüber merkt, dass das, was ich tue, ihn geil macht und dass es mich geil macht, dass es ihn geil macht. Das macht wiederum ihn geil, das macht wiederum mich geil. Und ihr merkt, es kommt so ein Ping-Pong-Effekt, wenn ich mich tatsächlich wirklich voll auf mein Gegenüber konzentriere. Meine Genitalien machen das schon von selber, auf die muss ich mich nicht konzentrieren. Das ist eher sogar schlecht, wenn ich dadurch, dass ich mich so auf mein eigenes Genital konzentriere, das den anderen aus dem Blick verliere. Dann habe ich nämlich ein beschissenes sexuelles Erlebnis oder ein beschämendes, wie auch immer. Sondern wenn ich bei meinem Gegenüber bin, dann passiert irgendwann, wenn das lang genug und viel und intensiv hin und her pingpongmäßig macht, dass ich meine Grenze verliere. Ich tue plötzlich Dinge, die ich mir nicht so nicht überlegt habe, von denen ich wahrscheinlich ausgehen kann, dass mein Gegenüber das gerne hätte. Und das tue ich, ohne das bewusst zu tun und das wiederum der andere merkt und der auch macht und so weiter. Und dann kann ich ein Gefühl haben, was sich über lange Zeit immer weiter aufbaut. Und ja, wenn man so etwas mal erlebt, das erlebt man natürlich auch nicht dauernd, dann hat man fast das Gefühl, ja, eine quasi religiöse Erfahrung gemacht zu haben. Weil man miteinander, sagen wir, aus seinem Ich aussteigen kann in eine andere Sphäre, in die Sphäre der Liebe, der Sinnlichkeit, des Glücks. Und das ist ja interessanterweise etwas, was Religionen ja alle versprechen. Dieses paradiesische Glücklichsein in einem richtig schönen Flow-sexuellen Erlebnis können wir uns das holen. Aber wie gesagt, das ist nicht leicht. Und auch hier natürlich wieder eine Riesengefahr. Wenn ich das mit einem Menschen erlebe, ist die Gefahr hoch, dass ich mich gleich in diesen Menschen verliebe. Und dann haben wir ein anderes Problem unter Umständen. Okay, das war es jetzt erstmal für heute.